Hallo, der Manu hier. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn euch die Folge heute gefällt, wir machen das hauptberuflich, deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Wir sind komplett werbefrei und ihr findet unsere Unterstützungsmöglichkeiten auf der Seite patreon.com/insertmoin und auf steadyhq.com/insertmoin. Dort könnt ihr euch ein Abo klicken und bekommt dann für 5 Euro im Monat jeden Tag eine neue Folge Insert Moin. So wie heute zum Beispiel. Wir reden sehr viel über Spielkultur, viele Reviews. Wir versuchen auch ein breites Spektrum abzubilden vom großen AAA-Spiel bis hin zu kleinen Indie-Perlen und Mobile-Games und auch Brettspiele sind dabei. Ein Spielkultur-Podcast mit aktuellen Themen und auch ab und zu mal der Blick über den Tellerrand. Wenn ihr sagt, ja, ich kann mir das gerade nicht leisten, dann könnt ihr uns trotzdem unterstützen mit einer Sternewertung auf iTunes, auf Spotify oder in euren Podcast-Apps. Also von daher auch dort könnt ihr uns unterstützen und eine Bewertung hinterlassen. Sowohl die Sternewertungen als auch die Kommentarbewertungen helfen uns dabei, eine größere Sichtbarkeit zu erreichen. Das würde uns auch sehr helfen. Vielen lieben Dank. Jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin heute mit einer Ausgabe Le Brunch. Ich bin der Manu und bei mir heute zwei Gäste. Der eine Gast ist Nikolas Freund, arbeitet als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und sagt, Computerspiele sind die erfolgreichste Erzählform der Gegenwart, aber niemand kennt ihre Autoren. Das wäre jedoch ein wichtiger Schritt für Industrie, Medium und Gesellschaft. Mein zweiter Gast ist Kulturwissenschaftler, namentlich Christian Huberts. Den kennt ihr vielleicht aus der WASD, arbeitet dort auch im Redaktionsteam mit und sagt, das Problem ist nicht, dass Games keine Autorinnen haben, sondern dass kulturjournalistische Autorinnen mit Games-Expertise im klassischen Feuilleton kaum eine Rolle spielen, in Klammern dürfen. Darüber möchte ich mich mit den beiden Gästen unterhalten und deswegen erstmal an dieser Stelle ein wunderschönes guten Morgen hier zum Podcast. Guten Morgen, Nikolas. Guten Morgen. Und guten Morgen, Christian.
Guten Morgen.
So, Nikolas, Ausgangslage für diesen Podcast ist dein Artikel, den du geschrieben hast vom 10. Januar in der SZ. Der heißt, als Kulturgut nicht ernst genommen. Und da hast du diese These aufgestellt. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, was genau deine These war und wie du zu diesem Artikel kamst.
Also der Ausgangspunkt war eigentlich ein anderer ursprünglich mal, mit dem ich angefangen hatte, an dem Thema zu arbeiten. Und zwar wollte ich mal drüber nachdenken, wie eigentlich Kanon bei Computerspielen entsteht und was da das Problem da ist. Es gibt ja viele kanonische Spiele, ich weiß nicht, Tetris ist natürlich klar, Mario, auch ein paar jüngere, StarCraft oder sowas. Da ist aber das Problem, dass also ganz viele alte Spiele, die kann man gar nicht mehr so einfach eigentlich überhaupt bekommen und spielen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, jetzt hat er gerade Nintendo mit diesen Mini-Konsolen irgendwie sein NES und sein SNES neu aufgelegt. Da sind dann irgendwie 20 Spiele drauf. Und was ist aber mit den anderen? Keine Ahnung, wie viele überhaupt erschienen sind. 250 Spielen, die es für ein SNES gab, die sind irgendwie so weg. Also außer man hat zufällig noch einen SNES irgendwo rumliegen. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt, um mal darüber nachzudenken, wie man eigentlich mit so alten Computerspielen, mit so einer Kanonbildung umgehen kann. Und ich bin dann aber irgendwann beim Nachdenken drauf gekommen, dass es ja irgendwie ganz komisch ist, dass eigentlich alle Kunstwerke, wie ich auch in dem Artikel geschrieben habe, so ein Out, also eine Autorfunktion eigentlich haben. Also ich habe mich da auf diese Theorie von Foucault gestützt. Nur Computerspiele, also nicht. Die haben natürlich schon Autoren oder alle möglichen, also Game Runner könnte man es nennen oder Game Directors und da gibt es natürlich auch Autoren, da gibt es dann Game Designer und so weiter. Aber die spielen nicht diese Rolle, wie jetzt der Schriftsteller oder der Regisseur in einem Film oder der Drehbuchautor oder der Architekt für ein Haus. Also es gibt gar nicht diese Stelle, an der die überhaupt auftauchen könnten. Darüber wollte ich mal schreiben, weil ich dann das eben weitergesponnen habe und da haben sich dann einige Probleme ergeben, die ich in dem Artikel angeführt habe. Das will ich jetzt nicht alles vorausgreifen, aber das war eigentlich die Grundidee.
Also das war zumindest eine These, dass diese Autorenunbekanntheit in Videospielen zu Problemen führt.
Unbekanntheit ist ein bisschen schwierig, weil, also wieder auch zurecht beklagt wurde bei Twitter, wie ich versucht habe, dann auch zurecht zu rücken. Manche Leute sind natürlich schon bekannt. Also Miyamoto von Nintendo, ja gut, kann man sich jetzt drüber streiten, wie bekannt er ist. In der Szene ist er wahrscheinlich relativ bekannt. Bei vielen Leuten, die mal so hin und wieder Computerspiele spielen, wahrscheinlich wieder nicht. Bei Leuten, die gar nichts mit Computerspielen zu tun haben, kennt ihn wahrscheinlich auch nicht wirklich niemand, nehme ich jetzt mal an. Der Punkt ist eigentlich eben, dass es gar nicht vorgesehen ist, dass die Leute, die so Spiele machen, überhaupt irgendwie in die Rolle von so jemandem wie einem, vielleicht als Autor da auch immer so ein bisschen irreführend, wenn man immer an so einen Schriftsteller denkt, an so eine Künstlerrolle schlüpfen können. Das ist irgendwie nicht vorgesehen. Also außer mal, keine Ahnung, alle 100 Jahre tritt mal einer auf der Gamescom auf oder so, selbst da passiert sowas selten. Und daraus habe ich unter anderem halt abgeleitet, dass, weil das bei allen anderen Künsten, nämlich der Fall ist, teilweise sogar sehr stark, wie bei Literatur zum Beispiel, dass das ein Problem sein kann, warum Computerspiele, obwohl sie inzwischen schon sehr weit sind in dieser Frage, aber immer noch Probleme haben, so mit anderen Künsten mitzuhalten, muss man sagen, ja.
Also verstehe ich dich richtig, dass es in Relation vor allem bei dir das Argument war, dass jemand wie, keine Ahnung, ein Dan Houser, der jetzt mit Red Dead Redemption das wahrscheinlich erfolgreichste multimediale Kulturprodukt der Weltgeschichte momentan geschaffen hat, dass so jemand nicht halt abends in Talkshows, in den Nachrichten und so auftaucht, wenn aber ein neuer Spielberg-Film erscheint oder ein neuer Tarantino-Film, dann wird ganz klar überall von Feuilleton bis zu den Nachrichten darüber gesprochen. Ist das deine Aussage, dass das in Relation nicht
stimmt? Ja, also das auf jeden Fall. Und also allein das, also Dan Houser, ich kannte den auch nicht. Ich habe auch den ersten Teil von Red Dead Redemption gespielt. Ich habe dann mal irgendwann aus Interesse nachgeguckt, weil ich den zweiten Teil jetzt auch so super fand. Was sind da eigentlich die Leute dahinter? Ich meine, Rockstar Games kennt man natürlich, aber die machen ja eine ganze Menge. Und da gibt es auch irgendwie keine Ahnung, wie viele verschiedene Studios bei unter Rockstar. Also da wollte ich mal gucken, was sind das eigentlich wirklich für Leute, die das machen? Und da bin ich überhaupt erst auf diesen Dan Houser gekommen. Ich habe auch gar kein Bild von ihm gefunden oder sowas. Das fand ich einfach so komisch, dass diese Leute da so halb anonym sind.
Christian, jetzt hast du den Artikel auch gelesen. Ich habe deine Reaktionen auf Twitter dann auch gelesen. Du hast dich sehr direkt dann auch gegen den Artikel ausgesprochen, hast gesagt, das Problem ist ja gar nicht, dass die Spiele die Autoren nicht haben. Wie ging es dir beim Lesen des Artikels und was war dann deine Gegenthese?
Ich habe mich ja dann zwischenzeitlich auch noch so ein bisschen revidiert, aber so bei meinem Grundproblem bleibt es. Ich gehe mit, wenn Nicolas sagt, dass quasi Autoren gerade in großen Big-Budget-Produktionen schlecht oft wahrnehmbar sind. Sie existieren natürlich dennoch. Also dort gibt es so eine ähnliche Rolle wie den Regisseur, der heißt nur anders in Japan. Es ist sogar üblich, dass er dort auch Director heißt, also Regisseur. Das heißt, da gibt es durchaus Leute, die auch öffentlich auftreten könnten und die Produkte quasi, die Kulturgüter nach außen hin repräsentieren könnten, wenn sie denn eingeladen werden. Und wenn man schaut, so gerade in den englischsprachigen Bereich zu Gaming, Kulturmagazinen, die es da gibt, aber eben auch zu großen Zeitschriften wie dem Guardian oder der New York Times, dann funktioniert das da durchaus. Bin mir auch ziemlich sicher, dass da ein Dan Houser bestimmt auch mal zu Wort gekommen ist. Und da sehe ich dann eher das Problem eben, dass es dort einen blinden Fleck im deutschsprachigen Kulturjournalismus gibt, der sich auch immer wieder wahrnehmen lässt, wo diese Menschen, die man als Regisseure von Computerspielen oder als Autoren von Computerspielen bezeichnen könnte, erst gar nicht in die Lage versetzt werden, quasi aufzutreten als Schöpfer ihres Werkes und damit eben auch dieses Kanonisierungsproblem irgendwie lösen können, weil das haben ja auch viele Kommentatoren auf Twitter angemerkt. Ein ähnliches Problem gibt's ja auch beim Blockbuster-Hollywood-Film. Da gibt es dann vielleicht jemanden, der nennt sich Regisseur, aber fragt mich, ich habe jetzt zuletzt den Spider-Man-Animationsfilm gesehen, frag mich, wie der Regisseur heißt, ich weiß es nicht. Das Problem gibt es immer dort, wo Kulturprojekte einfach ein großes Ausmaß haben und dort kommen natürlich trotzdem dann Leute ausfindig machen. Was mich außerdem dann an dem Artikel gestört hat, was ich schwierig fand, dass es dort überhaupt nicht auftaucht, dass er halt einen Blick hat auf Computerspiele, der quasi sich fast ausschließlich entweder auf große AAA-Blockbuster bezieht oder auf alte kanonische Spiele mit einem gewissen Bekanntheitsgrad. Also sowas wie Tetris oder dann eben Red Dead Redemption 2. Und was halt fast vollständig fehlt, ist quasi dieser riesige, mittlerweile wirklich riesige Bereich der Indie-Produktion, der kleineren Team-Produktion, die ebenfalls wiederum im englischsprachigen Bereich von New York Times über Guardian überall groß besprochen werden, womit den Machern geredet wird und wo die Frage nach dem Autor eben plötzlich eindeutig ist. Also bei Papers, Please zum Beispiel, da ist eindeutig, dass Lucas Pope da der Autor ist. Bei Undertale ist klar, dass das Toby Fox ist. Und dort gibt es einen riesen Kanon mittlerweile an Spielen, die auch quasi von anderen Kulturschaffenden, von anderen Kulturbereichen dankbar dankbar rezipiert werden, dankbar zitiert werden, dankbar besprochen werden. Ich bin ja als Kulturwissenschaftler jetzt in den letzten Jahren, kann ich mich kaum retten, eigentlich vor Anfragen. Ich war jetzt in den letzten beiden Jahren fürs Goethe-Institut auf den Philippinen, in Malaysia, in Mazedonien, um dort quasi politische Computerspiele vorzustellen, von der Transgender-Frau Anna Entropy zum Beispiel, auch von Lucas Pope, der Papers, Please gemacht hat. Also da gibt es wirklich einen riesigen Bereich. Und auch in Deutschland gibt es Kulturfestivals wie das Play-Festival, das Next-Level-Festival, wo eben genau das Amaze-Festival in Berlin, wo man die Autoren quasi auch, wo man denen direkt begegnen kann.
So Leute wie Lucas Pope zum Beispiel, die würden mir jetzt auch sofort auffallen in oder einfallen im Sinne von, das sind Autorenspiele eigentlich auch im weitesten Sinne. Die tauchen aber ja tatsächlich nicht bei so Sendungen wie Aspekte oder TTT in den öffentlichen Rechtlichen auf und wenn dann vielleicht mal nur als Randnotiz. Und du sagst ja, es fehlt auch an Autorinnen in kulturjournalistischen Medien. Da können wir ja Nikolas direkt fragen, wie schwer ist es denn in deinem Fall zum Beispiel bei der SZ einen Artikel über solche Spiele zu platzieren? Du sitzt ja quasi direkt an der Quelle. Soweit ich weiß, hat jetzt die SZ keinen eigenen Games-Bereich oder sowas, der sich nur um solche Themen kümmert. Im Gegensatz zu Theater, Kino oder TV, nehme ich mal an.
Das ist nicht schwer, sowas zu platzieren, ehrlich gesagt. Und die SZ hat tatsächlich einen Games-Bereich. Es sind zwei, drei Leute, die schreiben regelmäßig über Games. Das ist dann meistens online, das ist dann nicht immer in der gedruckten Zeitung. Aber da gibt es einige Leute, die regelmäßig drüber schreiben. Auch ein paar Freie, die regelmäßig in der SZ darüber schreiben. Also das ist auch nicht schwer, sowas reinzukriegen. Also im Gegenteil, manchmal kommen sogar die Feuilleton-Chefs und sagen, ey, hast du nicht mal wieder ein Computerspiel? Also das ist wirklich im Moment kein Thema da. Ist eher so, es wurde ja gefordert, dass wir sowas wie eine Filmseite auch mit einer Computerspielseite machen. Da weiß ich gar nicht, ob das wirklich so die ideale Lösung wäre, weil wir machen das ja zum Beispiel mit Theater oder so auch nicht. Und beim Kino macht das total Sinn, weil man einfach hier wöchentlich so einen Kinostart hat. Bei Computerspielen ist das wieder anders. Also ich glaube, dass man da einfach ein bisschen flexibel dem Markt reagieren muss. Und es wurde ja immer wieder vorgeworfen, dass solche Spiele im Feuilleton keine Chance hätten. Das stimmt so nicht ganz. Also wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr, wir haben über Red Dead Redemption, gab sogar zwei Texte, über das neue Tomb Raider auch, da hatten wir sogar eine ganze Seite über das neue Tomb Raider mit Designskizzen, die wir exklusiv bekommen haben. Wir haben auch immer wieder mal über Indie-Spiele geschrieben. Das ist ehrlich gesagt in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Und der Text, den ich geschrieben habe, der, ich weiß, das ist glaube ich nicht so rausgekommen, aber da schwingt natürlich schon auch so ein bisschen Selbstkritik mit, weil ich sehe das auch so, dass man da ein bisschen mehr machen muss. Das entwickelt sich jetzt aber gerade auch erst.
Also würdest du das im Grunde nicht zustimmen, dass es da zu wenige gibt oder zu wenig Platz in unseren Breitengraden jetzt in den Medien?
Also es könnte, finde ich, ein bisschen mehr sein, aber es ist nicht so, dass wir da nichts machen. Und wir haben auch schon mal Leute, die so wie so Autoren funktionieren, haben wir auch schon mal ab und zu mal gehabt. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel über Ramin Djawadi mal geschrieben, der eigentlich als Komponist für Filmmusik vor allem bekannt ist, der aber auch viele Computerspiel-Soundtracks macht. Und da bin ich natürlich auch drauf eingegangen. Das finde ich auch einen total interessanten Aspekt bei Computerspielen, dass man auch solche Leute mal in den Vordergrund stellt. Also der hat einen super Soundtrack für Gears of War 4 zum Beispiel geschrieben. Habe ich jetzt auch in der WASD noch nicht gelesen, dass sich damit mal jemand auseinandergesetzt hätte.
Aber Gaming-Soundtracks wurden schon besprochen. Das ist
ja auf jeden klar. Fall. Kann ich noch kurz zu ein paar Sachen, die du gesagt hast, Stellung nehmen? Also erstmal der Gerne. Vergleich mit den Filmen. Das stimmt natürlich, dass sich da ähnliche Probleme stellen. Also es wurde ja oft dann das Beispiel der Superheldenfilme gebracht, wo man dann als inzwischen auch nicht weiß, wer da eigentlich noch der Regisseur ist. Das ist ein ganz gutes Argument. Das wurde auch bei uns in der Redaktion gebracht. Was ich jetzt aber nicht finde, dass es dann das Argument bei den Computerspielen entwertet. Das ist halt ein ähnliches oder dasselbe Problem in gewisser Weise. Nur beim Film entwickelt sich das scheinbar rückwärts. Ist aber auch eigentlich nicht immer so. Also wenn man sich zum Beispiel die Avengers-Filme anschaut, da waren schon sehr viele bekannte Regisseure dabei. Also Ang Lee, Joss Whedon, Kenneth Branagh. Also das sind jetzt wirklich keine Unbekannten, die da auch Regie geführt haben. Also stimmt nicht so ganz das Argument.
Nee, das war dann eher, glaube ich, auf Autor bezogen, dass kein Mensch weiß, wer das geschrieben hat, aber die Regisseure dann halt diese Stellen.
Ja, das ist, glaube ich, bei denen ganz oft dann auch der Regisseur, der auch das Drehbuch schreibt. Aber
Da beruht ja dann jeweils die Bekanntheit der Regisseure daraus, dass sie vorher andere Filme gemacht haben. Also Ang Lee bei einem Marvel-Film war ja quasi so sichtbar, weil er vor Brokeback Mountain gemacht hat und das in den Pelotons einfach eine Riesenrolle gespielt hat. Ich glaube, dass das sonst nicht so funktioniert. Also, dass man sonst nicht sagen kann, hier kenne ich jetzt einen Marvel-Autor und Regisseur, obwohl der Film von 1000 Leuten gemacht wurde.
Ja, Michael Bay hat es auch irgendwie geschafft.
Also ich glaube, Vereinzelte schaffen es, aber es ist jetzt kein, sehe ich immer noch nicht als gutes Argument dafür, warum ein großes Gaming-Projekt nicht auch eine Figur haben sollte, die in irgendeiner Form die kreative Leitung hat und all diese Fäden irgendwie zusammenführt. Also auch bei großen Projekten wurde das ja immer wieder probiert, so Köpfe nach vorne zu holen und auch PR-seitig, wie es bei Filmen ja auch oft eigentlich nur ist, da jemanden hinzustellen, der quasi das Projekt vertritt nach außen hin. Bei Assassin's Creed, wie hieß sie?
Jade Raymond.
Oder? Jade Raymond, genau. Jade Raymond, die quasi da das Gesicht darstellte und so. Also sowas funktioniert, wenn das natürlich dann nicht resoniert mit den Kulturmedien, die quasi das dann weiter vermitteln sollten an eine Öffentlichkeit, an einen Interessierte, dann können die natürlich auch nichts machen.
Ja. Nikolas, ich finde es ganz interessant, dass du hast gerade gesagt, bei den Filmen entwickelt sich das eher rückwärts. Ich finde, bei den Videospielen war es ja tatsächlich schon mal so. Also wenn man in die Anfänge der Videospielgeschichte schaut, gerade der PC-Spiele-Geschichte, da waren früher ja tatsächlich eigentlich immer die Namen auch auf den Packungen dran gestanden. Und jeder kennt eben Civilization von Sid Meier und so weiter. Genau. Oder die Ultima-Reihe oder Warren Spector. Ja. Das war ja mal schon so. Und ich habe das Gefühl, dass durch den extremen Wachstum, dass diese Projekte eben dann von 100, 200, 300 Leuten gemacht werden, wie halt Ubisoft, Assassin's Creed und so, dass es da auch aus Rücksicht des ganzen Teams gegenüber auch dazu übergegangen ist, dass eben ein Spiel nicht mehr nur von einer Person gemacht wird und das sich dann aber wieder im Indie-Markt findet, so wie Christian das gesagt hat.
Ja, also das ist total richtig. Das war früher so und auch wenn man sich so alte Spielezeitschriften anschaut und sowas, da sind die ja dann wirklich in die USA gefahren, haben diese Leute mal besucht und so. Das gibt's fast gar nicht mehr oder ich krieg's nicht mit, aber ich lese eigentlich immer noch regelmäßig auch sowas wie die WASD und so oder auch GameStar. Das findet man nur noch ganz selten. Und das liegt aber, glaube ich, nicht an denen, sondern da hat sich einfach die Industrie so ein bisschen verändert. Also es gibt irgendwie, auch aus den Gründen, die du genannt hast, sicher, dass inzwischen nicht mehr da irgendwie vielleicht maximal 10 Leute an so einem Spiel arbeiten oder sogar einer alleine, sondern wirklich ein paar tausend, hat sich da natürlich was verschoben. Andererseits gibt es natürlich immer noch bei den meisten Spielen wirklich so ein hartes, kreatives Kernteam. Also wirklich dann der Autor, der die Dialoge schreibt, irgendwie ein Chefdesigner oder eine Chefdesignerin und eben so ein Game Director oder sowas. Also oder einer wie Todd Howard bei Bethesda, der da scheinbar, man weiß es ja nicht so ganz genau, wie die in der Praxis arbeiten, aber der scheinbar bei allen Spielen so die Fäden in der Hand hält. Und natürlich gibt es dann noch irgendwie tausende Leute, die sonst was damit zu tun haben. Das ist beim Film ja auch so, aber klar, die soll man natürlich auch berücksichtigen. Also ich habe ja auch gerade das Beispiel mit der Filmmusik oder der Computerspielmusik genannt. Das ist auch total toll. Da soll man natürlich auch immer diese Leute was berichten und die mal nach vorne holen, weil die sicher auch tolle Sachen zu erzählen haben und weil es so eine Arbeit ist, die sonst immer so unsichtbar wird. Und gleichzeitig kann man natürlich aber dann auch sagen, klar, wir holen uns mal die nach vorne, jetzt nicht den 27. Tester. Also ich muss ja sagen, dass natürlich jetzt auch nicht alle Leute, die dann im Abspann genannt werden beim Film, dann wirklich so mega ausschlaggebend waren für das Endergebnis.
Aber was glaubst du denn, was sich verändern würde, wenn diese Rollen jetzt existieren würden? Also wenn jetzt gehen wir mal davon aus, dass Red Dead Redemption rauskommt und diese Leute dann auch wirklich in den Medien mehr stattfinden. Was wäre denn, also das war ja quasi so ein bisschen der Aufhänger von deinem Artikel. Genau. Was würde sich denn deiner Meinung nach dann verändern? Oder,
ich glaube, es hätte verschiedene Folgen. Also erstmal glaube ich, dass es auf lange Sicht dazu führen würde, dass Computerspiele noch ein bisschen ernster genommen werden. Da hat sich eh schon viel getan. Also das ist ja sowieso schon so, das wurde ja auch wieder vorgeworfen im Zuge dieses Artikels, dass das Feuilleton da irgendwie nicht richtig damit umgeht. Also der Text war auf der ersten Seite im Feuilleton, also viel ernster kann man es nicht machen.
Und, da würde ich gleich gerne noch was sagen.
Ja, gerne. Und ich glaube eben, dass man da auch einen Zugang schaffen könnte noch zu den Spielen, der sonst so ein bisschen zu kurz kommt. Und ich glaube, dass die halt einfach ganz interessante Sachen zu erzählen haben. Man kriegt die halt manchmal nicht einfach so leicht, aber das wird sich, glaube ich, dann auch ändern. Was, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass, weil wir darüber schon gesprochen haben, dass natürlich das Verschwinden von solchen ikonischen Figuren, wie es sie noch vor 20 Jahren in der Spieleszene gab, was mit der Industrie zu tun hat, dass dann natürlich viel mehr die großen Entwicklerstudios, teilweise inzwischen sogar der Publisher, der wirklich einfach nur, wie der Name schon sagt, halt eigentlich das Spiel irgendwie dann am Ende vermarktet, da in den Vordergrund rückt. Und das müsste man eigentlich so ein bisschen entgegenwirken, weil das verdeckt nämlich wirklich die kreative Arbeit hinter den Spielen, meiner Meinung nach. Es führt dann aber auch dazu, was ich dann später im zweiten Teil des Artikels angeführt habe, erstmal, dass dadurch, dass da so eine komische Anonymität herrscht, sich ganz viele Entwickler scheinbar für die Probleme, die es ja in der Szene jetzt schon lange gibt. Ich habe ja eben vor allem das Beispiel des Sexismus in Online-Spielen genannt, was ja immer wieder raufkommt, aber teilweise auch wirklich Rassismusprobleme, dass ich glaube, dass die dann auch so ein bisschen runtergespielt werden können dadurch. Dadurch, dass eben, vielleicht hatte schon jemand von euch mal Probleme mit sowas, wenn man dann mal gegen jemanden spielt, der irgendwie so ein Neonazi-Game-Tag hat oder sowas. Da möchte man das melden. Das ist fast unmöglich bei den großen Unternehmen. Erstmal, weil es irgendwie keine Anlaufplattform gibt. Und wenn man dann irgendwo versucht, dann heißt, nee, irgendwie sind wir nicht so richtig zuständig. Klar, da soll man jetzt natürlich nicht den Autor in Anführungsstrichen von diesem Spiel dann in Haft nehmen. Ich glaube aber, wenn man dann solche Spiele so ein bisschen mehr wirklich mit Leuten verbindet, dass dann auch das Unternehmen sagt, da müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen besser drauf gucken, dass nicht jede Frau, die sich im Voice-Chat äußert, angepöbelt wird.
Also dein letzter Punkt ist sogar, da würde ich sagen, das ist der Punkt in dem Text, bei dem ich am meisten mitgehe. So, Ich habe auch vor ein paar Jahren auch auf Zeit Online schon mal einen Artikel geschrieben, wo es mir auch genau darum ging, zu sagen, Computerspiele können als Kulturgut erst so wirklich auch ernst genommen werden, wenn eben die Macher auch sichtbar werden und auch Stellung beziehen zu dem, was sie machen und nicht in dem Moment, wo es problematisch wird, wo Leute draufschauen und sagen, ui, hier fest jetzt immer ein zu heißes Eisen an, dann Rückzieher machen und sagen, nee, hier geht's eigentlich um nichts. Das ist ja das, was aktuell auch immer wieder passiert, wenn die Macher von The Division 2 allen Ernstes behaupten, es wäre ein unpolitisches Spiel, obwohl man da quasi das besetzte Weiße Haus irgendwie leerräumen muss und so. Es ist völliger Wahnsinn.
Genau, mit denen würde man doch mal eher gerne darüber reden.
Genau. Und ich glaube, die Macher selbst würden das auch gerne. Ich glaube, dass ihnen da halt die großen Publisher auf die Finger hauen, was zumindest teilweise verständliche Gründe hat. Und die haben auch mit der Berichterstattung über das Medium und die Kulturform Computerspiele in der Vergangenheit zu tun. Das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, dass es einfach auch ein großes Misstrauen gibt gegenüber so den klassischen Nachrichtenmedien. Eben weil die öffentlichen Debatten, die quasi ja groß und breit geführt wurden in den letzten Jahren oder jetzt seit längerer Zeit nicht mehr, aber so vor 10 Jahren und die ganze Zeit davor halt, große Diskussionen waren, die sich quasi ausschließlich mit den Defiziten und den großen Gefahren von Computerspielen auseinandersetzten. Und da hat sich sowas wie, ja, da hat sich so eine gewisse Verhärtung entwickelt, eben gerade bei den großen professionellen Publishern, die ihre eigenen Leute dann davor beschützen, dass dann irgendwie so der letzte Vertreter der Killerspieldebatte nochmal diese Karte zieht und jemand im Interview irgendwie darauf festnagelt, dass ihr Spiel irgendwie gewalttätig macht. Genau, aber das sollte keine Entschuldigung sein. Ich bin auch dafür, dass Spielentwickler da selbstbewusst ihre Spiele präsentieren, auch die Themen zu den Themen stehen, die sie dort behandeln und eben nicht dann behaupten müssen, ihr Spiel hätte nichts mit der aktuellen Lage in den USA zu tun, obwohl es zu 100% damit zu tun hat, ganz offensichtlich.
Ja.
Genau. Und genau, dann komme ich halt auch ein bisschen zurück auf den Punkt der Rolle von Computerspielen im klassischen Feuilleton. Du sagst jetzt, in der SZ, in der digitalen Ausgabe, gäbe es da sehr viel. Ich habe jetzt gerade mal einfach so durchgescrollt durch den Kulturteil und ehrlich gesagt, also da muss man schon sehr lange scrollen, bis Computerspiele kommen. Nee, wenn man hingegen auf digital klickt, dann findet man sofort Computerspiele. Und das ist etwas, das nicht nur von mir, sondern auch von anderen Menschen aus der Branche, von Wolfgang Walk zuletzt stark kritisiert wurde, ist, dass Computerspiele so bei den großen Zeitungen und den digitalen Varianten der Zeitung eben sehr oft dann nicht unter Kultur landen und dann auch eben kulturjournalistisch behandelt werden, was dann eben auch bedeutet, dass man mit den Machern spricht, dass man sich mit den Soundleuten auseinandersetzt. Die landen dann in der Digitalecke. Da gibt's auch tolle Autoren und das ist auch nicht der schlechteste Platz für viele Computerspiele. Aber der Fokus ist da schon ein anderer. Und es ist ein Phänomen, was jetzt nicht nur bei der Süddeutschen und bei Zeit Online ist. Kleine Anekdote, vor 2 Jahren bei der Quo Vadis, eine große Branchenmesse in Berlin, wurde ich mit reingerufen in einen Roundtable zum Thema, wie bekommen wir Computerspiele ins Feuilleton? Da war Matthias Kreinbrink mit dabei, der auch für die Süddeutsche zum Beispiel kulturjournalistische Artikel schreibt. Wolfgang Walk war dabei, Petra Fröhlich, Sonja Wild, also so ein paar tolle Leute aus der quasi kulturjournalistischen und rein gaming-journalistischen Branchenecke. Thomas Lindemann auch, der für den Spiegel quasi so einer der Urgesteine ist, so des feuilletonistischen Schreibens über Computerspiele. Einer der wenigen, die das regelmäßig gemacht haben, noch vor einigen Jahren. Und das quasi das einhellige Credo dieses Roundtables war, dass es tatsächlich vor 2 Jahren fast unmöglich war, einen wirklich kulturjournalistischen Artikel zu Computerspielen oder zu einem bestimmten Computerspiel zu platzieren. So waren sich alle einer Meinung, alle haben es probiert, alle haben Themen gepitcht, aber hieß halt immer, es klickt nicht, unsere Leserschaft versteht das nicht, unsere Leserschaft will das nicht, macht's in digital, macht's unter Medien. Und das sehe ich tatsächlich noch als den Status quo. So, und es müsste ein Ernst nehmen von Computerspielen als Kulturgut, müsste auch da anfangen, eben die Debatte über Computerspiele auch da zu führen, wo sie angebracht ist. Also nicht eine Debatte über kulturelle Inhalte eines Computerspiels dann im Digitalressort führen, sondern auch bitte im Kulturressort. Und ich glaube, das haben dann auch manche, inklusive mir, das war dann an deinem Artikel quasi der zusätzliche Tritt in die Magenkuhle, dass dann der Text, in dem es darum geht, dass Computerspiele nicht ernst genommen werden als Kulturgut und deswegen auch irgendwie, weil man die Autoren nicht so richtig kennt, auch nicht vorkommen, dass ausgerechnet der dann eben im Kulturteil veröffentlicht wird. Es ist seltsam, es ist so höchstgradig seltsam. Ja.
Also ich finde es gar nicht so ausschlaggebend, wo das steht. Also bei der SZ wie bei vielen anderen Zeitungen ist ja auch so, dass das Ganze sowieso auf ziemlich vielen Kanälen inzwischen stattfindet. Also es gibt immer noch die gedruckte Zeitung, die übrigens immer noch sehr, sehr viele Leser hat. Die gedruckte Zeitung gibt es auch als eine digitale Version. Und dann gibt es sz.de und die Artikel erscheinen auch noch in allen möglichen anderen Plattformen. Also dieses Blendle zum Beispiel, wo man dann einzelne Artikel kaufen kann und sowas, da ist der auch erschienen. Also auf sz.de ist es jetzt so, wie du gesagt hast, da finden die Computerspiele unter dem Reiter digital statt und unter Kultur eher selten. Finde ich jetzt gar nicht so wichtig, wo die stehen. Also wenn die jetzt unter digital stehen, heißt jetzt nicht, dass es keine Kultur ist.
Aber ist die Leserschaft nicht eine ganz andere? Also findet man kulturinteressierte Leute nicht eher im Kulturbereich quasi der Zeitung? Also weil die möchte man ja erreichen. Die scheinen ja diese Autoren des Computerspiels nicht zu kennen. Und wie sollen sie auch kennenlernen? Dort, wo sie sich informieren über die Autoren der aktuellen Kultur, da finden sie ja nicht. Sie müssten zu Digitales gehen, was sie vielleicht gar nicht interessiert aus irgendwelchen Gründen. Also viele Games-Themen sind gut bei digital aufgehoben, keine Frage. Das Problem ist, dass man fast alle dort findet und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, es ist halt dann trotzdem schwierig, im Digitalressort einer Zeitung ein explizit quasi kulturwissenschaftliches, kulturjournalistisches Thema zu pitchen.
Es ist halt so ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Ich verstehe schon, was du sagst, Christian. Der Nikolas sagt ja im Prinzip was ganz Ähnliches. In deinem Artikel schreibst du ja, wenn man mit den Kollegen spricht, dann ist es gar kein Problem zu sagen, du, ich habe hier die erste Season von True Detective durchgebinged am Wochenende. Da sagt keiner, ja, warst du auch mal duschen und hast Essen vergessen. Da wird es dann eher so, ja, habe ich auch gesehen, tolle Serie. Und wenn du dann aber dagegen sagst, ich habe irgendwie 48 Stunden am Stück Red Dead Redemption gespielt, das ist schon so ein bisschen unterschiedlich. Unterschied in der Wahrnehmung. Das können wir, glaube ich, auch alle drei bestätigen, dass diese Wahrnehmung so ist. Und deswegen kann ich das eigentlich nur unterstreichen, was Christian sagt, dass es natürlich auch ein bisschen hausgemacht ist, dass auch die Videospieljournalisten halt sehr technisch immer denken und aus dieser technischen Ecke heraus Spiele auch rezensieren und besprechen. Und der fehlende Part im Kulturbereich ist, gehört da ja natürlich schon auch dazu, weil die Serie wird dort besprechen, die neue Staffel und so. Ja.
Selbst das Dschungelcamp.
Ja, das ist ja aber auch Hochkultur, bitte.
Also,
ja.
Also, wenn ich kurz nochmal über die Zeitungsorganisation da erklären darf, also man kann es natürlich auch andersrum sagen, also im Digitalteil, da haben die Games eine eigene Seite, also das haben sonst auch die anderen Kunstformen, ich weiß gar nicht, ob Theater eine eigene Seite hat, ehrlich gesagt, zum Beispiel. Ich glaube nicht. Da haben sie natürlich schon auch einen großen Auftritt. Stimmt schon, es sagt natürlich schon ein bisschen was aus, dass die nicht unter Kultur eingeordnet sind. Andererseits sind ja die Texte alle, die da stehen, immer auch ein paar Stunden wenigstens ganz oben auf der Homepage gewesen. Also da sind sie ja dann natürlich schon ziemlich prominent platziert und auch zwischen anderen Themen. Und in der gedruckten Zeitung, die es auch digital gibt, da findet das natürlich dann größtenteils im Feuilleton, manchmal auch in der Wirtschaft statt. Da gibt es nämlich gar kein Digitalressort, das gibt es nur auf der Homepage. Also da ist es dann schon so, dass die natürlich eindeutig im Kontext von anderen Kulturgütern stehen. Das ist halt hier anders organisiert. Das finde ich jetzt aber auch gar nicht so ausschlaggebend, ehrlich gesagt.
Ja.
Und nur noch zur Sache, dass man die Themen da nicht unterbringt. Also ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich schreibe auch jetzt schon seit mehreren Jahren über Spiele. Nicht nur, aber unter anderem. Habe auch, bevor ich zur SZ gekommen bin, frei auch für andere Zeitungen über Spiele geschrieben. Und klar, es ist nur ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt sagt, ich will den neuen World Back besprechen oder so. Das darf man wahrscheinlich dann eh nicht, aber ich habe da nie wirklich Widerstände erlebt eigentlich. Also im Gegenteil, die Leute waren eigentlich sehr aufgeschlossen. Und wenn man denen erklärt, warum das jetzt interessant ist oder warum man jetzt auf die Gamescom fahren muss, um sich das und das anzuschauen, habe ich eigentlich nie erlebt, dass das ein Problem war oder dass da die Texte irgendwie anders behandelt wurden. Also es gibt natürlich immer einzelne Leute, die finden dann jetzt Spiele doof, aber es gibt auch einzelne Leute, die finden irgendwie Theater oder Kino doof. Das gibt's halt immer. Also ich habe da jetzt keinen systematischen Widerstand in den letzten 4-5 Jahren erlebt.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt jetzt als Beispiel aufgreifen, den du vorhin genannt hast. Also deine Aussage war ja, oder deine These war, dass die Spiele eher diese Menschen im Vordergrund brauchen, die dann auch die Verantwortung übernehmen. Und da gab es ja letztes Jahr ein Skandälchen um das Spiel Kingdom Come Deliverance. Da hat der Chefentwickler Daniel Wafra, der war auf der Gamescom, wir hatten das ja hier auch ausführlich bei Insert Moin debattiert und besprochen in den Newsfolgen und so weiter und auch in Brunches. Der ist dort aufgetreten und ist aufgefallen durch ein T-Shirt von einer Dark Metal Band, bei denen die Musiker sehr rassistisch unterwegs sind, mit rechtsextremistischen Taten auch aufgefallen sind. Und der hat damit ganz klar natürlich provoziert. Und das ist doch jetzt eigentlich genau das Paradebeispiel, dass dort jemand als Chefentwickler dieses Spiel präsentiert hat und dann eben auch damit konfrontiert wurde. Auch in der Presse wurde dann eben über Wafra und über sein Spiel gesprochen. Ist es das, was du dir eigentlich dann auch vorgestellt hast, dass so Leute dann direkt auch für dieses Spiel stehen und mit solchen Skandalen konfrontiert werden?
Es kommt immer, also man kann das so schwer pauschal sagen. Also es kommt immer auf den Einzelfall an. Also in dem Fall fand ich, also das war ja nicht nur, dass Wafra dieses T-Shirt getragen hat, da gab es auch so ein paar Tweets, die problematisch waren. Und dann gab es ja noch so einen ganzen Blog-Eintrag mal, wo jemand dann auch noch alle möglichen Sachen rausgearbeitet hat, die jetzt dann, wo man ihr jetzt nicht gleich sagen kann, der ist rassistisch, aber wo er irgendwie sehr, sehr eigenartige Verschwörungstheorie, Kanäle bei YouTube promotet hat und solche Sachen. Das hat dann schon so ein Gesamtbild ergeben, wo ich gesagt habe, da muss man mal irgendwie nachgucken, ob man da jetzt gleich dem Spiel noch draus irgendwie einen Vorwurf machen kann, ist erstmal noch, finde ich, immer ein anderer Schritt. In dem speziellen Fall von Kingdom Come aber war es jetzt aber so, dass er natürlich auch immer also auf die Rassen der Spielfiguren so hingewiesen hat. Und das war dann schon irgendwie so eine Verbindung, wo ich sagte, das ist irgendwie schon was, wo man sagt, da kann man von dem jetzt Autor des Spiels wirklich auch mal irgendwie was wirklich auf das Werk schließen, wo diese Verbindung irgendwie wichtig ist. Und da hat man aber wirklich gemerkt, dass dadurch, dass eben diese Instanz fehlt, dass da irgendwie der Skandal, der eigentlich angebracht gewesen wäre, so ein bisschen ausgeblieben ist. Also das wurde natürlich schon, also in der Spieleszene wurde es relativ groß behandelt, in den Mainstream-Medien selten bis gar nicht. Und das war so ein Punkt, den ich dann auch als Beispiel eben gebracht habe, weil, wie ich auch geschrieben habe in dem Artikel, also man stellt sich nur mal vor, die hatten einen Film gemacht, das wäre ein Riesenskandal gewesen, dieser Typ. Und so ist der jetzt einfach davongekommen im Prinzip. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man da so ein bisschen mehr auch sich diese Leute anguckt.
Aber das war doch im Prinzip genau das, was du gefordert hast, dass da jemand da ist. Also wie du gesagt hast, in der Presse selber, also von GameStar, PC Games bis zu uns, wurde das Thema dann ja auch besprochen. In den breiten Medien habe ich das jetzt aber überhaupt nicht gefunden, weil natürlich Kingdom Come Deliverance auch ein sehr viel kleineres Spiel ist. Aber das ist ja dann trotzdem eigentlich der Fall gewesen, wie du ihn eigentlich forderst, oder? Dass solche Leute dafür auch als Person im Raum stehen, die in Medien dann auch thematisiert werden können. Genau. Aber es hat ja trotzdem nicht funktioniert. Das ist mein Punkt, auf den ich hinaus
will. Ja, ich meine, was soll man machen? Ich meine, weil der hat ja nichts verbrochen und das Spiel, wer Lust hat, das zu spielen, soll das kaufen.
Aber das hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass dieses Spiel irgendwie mehr in die Öffentlichkeit gerückt ist dadurch.
Ja. Nee, nicht wirklich.
Und es gab ja auch sogar eine öffentliche Stellungnahme von Wafra. Also es ist ja sogar was passiert. Das stimmt ja noch nicht mal, dass es ignoriert wurde. Ja. Sondern es wurde ganz konkret auf die Vorwürfe geantwortet. Ob man mit der Antwort zufrieden ist, ist eine andere Frage. Aber es wurde geantwortet, sehr ausführlich. Die quasi Games-Medien haben auch darüber berichtet. Man hätte auch problemlos in einem Kulturteil einer Zeitung darüber berichten können. Ja. So, und dann eben diese Debatte auch noch lenken können. So weg von sehr Games-spezifischen Kleinteiligkeiten halt auch hin zu Fragen, die man dann vielleicht auch einem Filmregisseur stellen würde, den man einem Lars von Trier stellen würde, wenn der irgendwie in Cannes sich positiv gegenüber Adolf Hitler verortet oder so. Sowas hätte man ja machen können.
Ja.
Und auch wenn ich den Wafra jetzt nicht verteidigen möchte, aber zumindest, das ist mir im Artikel schon aufgefallen, muss man ja noch einschränkend sagen, dass er diese Aussagen, die im Artikel zitiert werden, ja nicht zu seinem eigenen Spiel geäußert hat, sondern da ging es um eine ganz andere Debatte zum Thema Witcher 3 und die Kritik an dem Spiel, dass dort quasi People of Color nicht drin vorkommen. Und da hat er sich ja fürchterlich zu geäußert, aber eben bei seinem eigenen Spiel oder dem Spiel, für das er so als repräsentativer Kopf dasteht, hat er es nicht getan. Das hat er dann auch noch mal klargestellt in diesem Statement, in dem ausführlicheren.
Aber doch, da ging es auch darum, dass sich ja Leute beschwert haben, dass es keine Schwarzen in dem Spiel gäbe. Und hat er gesagt, es gab in Böhmen im, weiß nicht, 15. Jahrhundert oder wann das spielt, keine Schwarzen. Und da haben viele Historiker widersprochen, haben gesagt, das kann man nicht so genau sagen. Er ist aber bei seiner Meinung geblieben.
Ja, aber diese Aussagen dazu, dass es dann besonders realistisch wäre, also diese Witze, die da gemacht wurden, die auch der Jan-Heinemann-Artikel aufgeschlüsselt hat, den du eben auch gerade genannt hattest, die bezogen sich zum Großteil auf diese Witcher 3, auf diesen Witcher 3-Diskurs, nicht auf sein eigenes Spiel. Da hat er natürlich auch geantwortet, eben etwas cleverer mit Verweis auf eine angebliche historische Authentizität, aber im Ton wirklich vergriffen hat er sich eher damals bei Witcher 3. Das Bursum-Shirt ist natürlich wieder eine ganz andere Sache und mittlerweile gibt es da, glaube ich, auch noch weitere Entwicklungen in der Geschichte. Also ich sehe durchaus auch das Defizit einer intensiveren Auseinandersetzung mit so einer Figur, gerade wenn sie halt da ist, wenn jemand da ist, der irgendwie auch, wenn auch kontrovers, sich über sein eigenes Spiel äußert, sich mit dem Spiel positioniert, dass man dort mehr macht. Aber eben auch das wäre eben auch Aufgabe von Kulturredaktionen, wenn sie denn das überhaupt auf dem Schirm haben und man dann das Thema dort auch platzieren kann. Wie gesagt, ich mache da oft andere Erfahrungen. So, ich krieg sowas immer unter irgendwie bei Gaming-Kulturmagazinen, die ja mittlerweile in Deutschland und gerade auch im englischsprachigen Bereich eine super Qualität haben, dass man teilweise die Texte nahezu unmittelbar quasi abdrucken könnte in einem Kulturteil einer Zeitung. Aber es passiert halt zu selten.
Witzigerweise jetzt aus meinem Nähkästchen noch finde ich es vor allem auch schwierig, dann Artikel über nicht das reine Spiel auch in Fachmedien dann unterzubringen. Also auf der anderen Seite haben wir das Problem ja auch. Wenn du dort versuchst, irgendwie Artikel zu pitchen, die dann auch mal über die Entwicklung eines Spiels, das kommt jetzt so langsam auch im deutschsprachigen Spielejournalismus mehr und mehr zum Tragen, gerade durch so Sachen wie GameStar Plus und so, die da auch versuchen, ein breiteres Spektrum abzudecken oder eben wie die WASD und solche Magazine. Aber das war vor einigen Jahren, war das fast unmöglich. Da hieß es dann halt immer, ja, das interessiert doch niemand, wer diese Spiele macht. Also auch auf der Fachseite war das schwierig, dort über die Menschen zu sprechen. Also das bedingt sich, glaube ich, schon gegenseitig auf jeden Fall, diese Problematik.
Genau, und da wird im Prinzip auch eine Lücke gefüllt, zumindest inhaltlich. Das Problem ist, dass die Publikumslücke nicht gefüllt wird. Also man erreicht zwar damit dann jetzt Gamerinnen, die sich für quasi die Spielkultur interessieren, also für auch die Kultur von Computerspielen und die kulturellen Inhalte, aber man erreicht nicht das sonstige Kulturpublikum, die ein Interesse haben sollten an Computerspielen. Nicht müssen, Gott bewahre, aber sollten und auch die Chance haben sollten, dem Gegenstand zu begegnen. Also ich, wie gesagt, ich mache ja quasi das, was ich mache beruflich, freiberuflich, ist Kulturvermittlung. Ich komme regelmäßig in Kontakt mit Theatermenschen, mit Literaturmenschen, werde auf Theater- und Literaturveranstaltungen eingeladen, zeige dort Computerspiele, die eben von mir dann ausgewählt, kuratiert wurden, wo ich glaube, dass die damit was anfangen können und zack, es funktioniert dann auch. Und plötzlich merkt man eben genau auch diese Begeisterungsfähigkeit der Leute, dass sie eben nicht grundsätzlich was gegen diese Form der Kultur haben, sondern die oft einfach nur schlechte Eingangserfahrungen gemacht haben oder halt in den großen Zeitungen dann halt immer nur drüber lesen konnten, ob jetzt Killerspiele endlich verboten werden sollen oder nicht. Ja. Also die kannten halt vorher dann nur Counter-Strike und niemand hat ihnen Papers, Please gezeigt. Und in dem Moment, wo das aber mal passiert, dann funktioniert das wunderbar. Dann kann eben auch so eine Kulturvermittlungsleistung erbracht werden, die meiner Meinung nach auch zur Aufgabe des Feuilleton gehört, eben auch Kultur zu vermitteln, die Leute vielleicht noch nicht kennen. Und genau da sehe ich dann wiederum das Problem, wenn man das so in, na, so ein bisschen ghettoisiert. Und ich finde es schön und gut, dass es im Digitalbereich dann einen eigenen Games-Reiter gibt, aber es ist halt trotzdem eine Trennung, eine räumliche. Und ich glaube auch vom Publikum, also unweigerlich so, dass da eine gewisse Trennung passiert. Und möchte niemandem was unterstellen, aber ich glaube, dass die nicht ganz zufällig ist. So, die mag historisch gewachsen sein, das mag quasi von einzelnen Leuten ausgehen, ich weiß es nicht, aber ich sehe wenig Gründe, warum es halt nicht mehr eine Rolle spielen kann im Kulturbereich, neben Literatur, Musik, Kunst, Kino, von mir aus kann dann auch noch Theater und Oper stehen und halt Games oder man denkt sich ein neues System aus. Ihr merkt, ich komme halt immer wieder auf dieses Grundproblem zurück, weil ich das in meiner beruflichen Alltag erlebe, dass das Hauptproblem meistens nicht die Games sind und irgendwie vermeintlich unsichtbare Games-Schöpfer, sondern überhaupt der Kontakt zu Computerspielen, die auch eine gewisse Relevanz besitzen, eine kulturelle. Es ist ja wirklich nicht so, dass jedes Spiel irgendwie, dass man es kennen muss, dass das einen Platz haben sollte im Kulturteil. Aber dass die Spiele, über die man reden kann und bei denen man auch mit jemandem reden kann, dort nicht oder nur so selten auftauchen, ist wirklich, wirklich schade und schafft wirklich so eine self-fulfilling prophecy, dass sich scheinbar niemand für Games interessiert und man deswegen auch nicht veröffentlicht dazu, außer dass halt niemand sich dafür interessiert.
Also es stimmt definitiv, dass es da diese Vorurteile auf jeden Fall mal gab in der so im Mainstream-Journalismus, aber das ist jetzt sicher schon, also ich arbeite ja noch gar nicht so lange, aber da sind wir wahrscheinlich schon 10 Jahre dran vorbei, würde ich sagen. Also klar, es wird, wie ich schon auch vorhin gesagt habe, es gibt jetzt nicht jeden Tag eine Literaturseite in der SZ, es gibt nicht jeden Tag eine Games-Seite, aber trotzdem, es erscheinen regelmäßig auch zwischen den Theaterkritiken Games-Besprechungen. Also es ist nicht so, als würde das nicht stattfinden. Also das ist schon auch, was man immer wieder merkt von manchen Gamern, so ein Vorurteil den Medien gegenüber. So, die machen das ja gar nicht. Nee, stimmt nicht. Wie gesagt, wir haben alleine 2 Texte zu Red Dead Redemption gehabt, wie ich gesagt habe, zu Spider-Man, 2 zu Tomb Raider. Also das ist jetzt nicht nichts. Und das muss natürlich auch schon wahrgenommen werden. Also wenn wir das schon machen.
Ist das auch so ein Problem dieser ersten Gamer-Generation, nenne ich es jetzt mal, die das Medium immer so ein bisschen für sich hatten, also in der wir ja auch alle so mitgewachsen sind und dass wir uns jetzt halt in so einer Ära befinden, wo Games halt, der Durchschnittsgamer ist 34 Jahre alt, ist 50-50 weiblich-männlich und das ist ja ein kompletter Wandel zu der Zeit in den 80er, frühen 90er Jahren, wo wir halt alle irgendwie 15-jährige Jungs waren, die Computerspiele gespielt haben. Ist das so ein Problem, so quasi so diese ich deute das immer so ein bisschen wie so ein Pubertätsproblem, in dem sich diese Branche jetzt gerade befindet. Und wir sind eigentlich schon lange rausgewachsen aus diesem Ding, aber dieses Image und dieses Klischee ist irgendwie immer noch vorhanden. Siehst du das auch so?
Also es gibt mehrere Probleme, glaube ich, bei der Berichterstattung über Games, für die auch niemand so richtig was kann. Also der Punkt, den du angesprochen hast, der ist, glaube ich, ganz richtig. Da muss man auch vielleicht nochmal weiter ausholen. Und zwar, glaube ich, so die Gamer-Szene gibt es ja eigentlich schon nicht mehr. Das ist ja total fragmentiert. Also da gibt es ja alle möglichen Leute, die sich eher für E-Sport interessieren, Leute, die spielen dann nur irgendwie irgendwelche Rätselsachen auf ihrem Handy. Dann gibt es die Battlefront-Profis und so weiter. Die kommen ja teilweise gar nicht miteinander in Kontakt. Die gelten aber alle irgendwie so als Gamer. Dann gibt es da so einen kleinen, aber sehr hartnäckigen Kern, die sich jetzt auch in diese Diskussion bei Twitter ziemlich aggressiv eingeschaltet haben, die irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, meinen, sie müssen da so ihr Medium verteidigen. Mhm. Also, wo es gar keinen Grund dafür gibt. Also mein Artikel war ja eigentlich, der war ja eigentlich positiv den Spielen gegenüber. Und wurde dann aber irgendwie, wurde das so komisch umgedreht. Und da gibt's irgendwie auch so ein bisschen irgendwie da fehlt so eine Souveränität so ein bisschen. Das kann man natürlich, also nicht bei allen Gamern, aber da gibt's irgendwie so einen Kern oder so ein paar Leute, die da irgendwie ein Problem haben. Und das kann schon sein, dass das was damit zu tun hat, dass das so ein Medium war. Das war mal so Subkultur, Underground irgendwie so ein bisschen und ist ja inzwischen totaler Mainstream. Also Computerspiele, das ist die größte Entertainment-Branche überhaupt. Eigentlich fast jeder, je nachdem, was man als Computerspiel definiert, spielt irgendwie Computerspiele. Da ist natürlich so ein bisschen auch so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie verloren gegangen in den letzten Jahren.
Wie siehst du das als Kulturwissenschaftler, Christian? Ist es ein Problem, dass wir noch so ein junges Medium sind mit 30, 40 Jahren im Vergleich zu den ganzen 100 Jahre alten, älteren Sachen?
Ja, was ihr beide ja gerade auch nochmal quasi auf die eine oder andere Weise gesagt habt, ist, dass sich in der Zusammensetzung der Spielerschaft etwas verändert. Es gab früher, kann man sagen, sowas wie eine Gamer-Kultur. Und jetzt zerbröselt das seit Jahren in diverse Gaming-Subkulturen, die nach Interessen, nach Altersstufen, nach allem Möglichen sich aufteilen. Im Prinzip genauso, wie es in anderen Kulturformen auch ist. Ja, ich habe mit genau diesen Leuten auf Twitter auch regelmäßig zu tun, sonst bin ich ja eher derjenige, der mir anhören muss, dass ich völligen Unsinn schreibe. Auch mal angenehm, auf der anderen Seite zu sitzen. Aber ich verstehe auch, also das ist natürlich ebenso ein Problem. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, wir schreiben jetzt regelmäßig im Feuilleton tolle kulturjournalistische Besprechungen von aktuellen Spielen, von hippen, selbstbewussten Game Designerinnen, dann würden die sich wahrscheinlich auch ständig darüber beschweren, dass das dort jetzt steht und nicht irgendwie drüber geredet wird, ob die neue geile Grafikkarte davon ordentlich ausgereizt wird und man 120 Frames per Second, was sind 120 Frames per Second spielen kann. So, aber wie gesagt, also dadurch, dass es sich so ausdifferenziert, entsteht eben auch ein größeres Bedürfnis auch nach zielgruppenspezifischen, subkulturspezifischen Informationsquellen. So, und da hat halt der klassische Gaming-Journalismus jetzt halt lange einen Spagat gemacht und macht eigentlich aktuell immer noch diesen Spagat, eben einerseits diese Stiftung Warentest-Dienstleistung zu bieten, die ja auch angebracht und notwendig ist, und halt aber gleichzeitig denjenigen irgendwie auch was zu bieten, die halt, die es nicht interessiert, wie geil die Grafik ist, sondern die wissen wollen, ob da der Kolonialismus gut dargestellt wird in diesem Spiel. Ja. So, und da fehlen halt Informationsquellen, ne? Und genau in diesen Nischen bilden sich jetzt halt so Magazine wie das WSD-Magazin, was im Prinzip genau dort in diese Nische reingrätscht und sagt, hier reden wir halt über den Kolonialismus in Spielen. So.
Aber muss man an der Stelle fairerweise auch sagen, dass es natürlich trotzdem ein extremes Nischenmagazin ist. Also die WASD ist kein Medium, was am Kiosk liegt, was sich Leute mit in den Zug nehmen, die mal am Bahnhof eine halbe Stunde Verspätung haben und von der irgendwie 20 Leute leben können. Das ist natürlich schon eine Nische. Also ich meine, wir sind ja auch ein Nischen-Podcast für eine ganz kleine Zielgruppe.
Ja.
Und das muss man natürlich aber auch sehen. Da kannst du dir sowas leisten in einer Nische, aber damit erreichst du ja auch nicht die Millionen von Leuten, die eigentlich jeden Tag spielen.
Genau, und deswegen, es bildet sich halt jetzt dieses, also dadurch, dass es sich so subkulturell aufspaltet, gibt es jetzt auch Gaming-Bereiche, die eben wunderbar kompatibel sind zum Rest des, quasi so des den restlichen Kulturbereichen. Also es gibt genug Spiele, die auch literarisch interessant sind, um dort quasi Verknüpfungen aufzustellen, um dort quasi die in diesem Kontext zu besprechen und so. Und das fehlt dann noch. Ich habe jetzt wieder die quasi von der von dem Thema der Gamer elegant das Thema umgelenkt, genau in die Richtung.
Ja,
ja, also ich glaube, dieses Thema, wie Gamer darauf reagieren, dass Spiele erwachsen werden, um jetzt diese etwas ausgelatschte Metapher zu benutzen, ich glaube, das führt so ein bisschen in die Irre, weil, ja klar, irgendwie ähnliche Debatten gab es ja irgendwie in jeder Kulturform in dem Moment, wo sie sich quasi ausdifferenziert hat. Also wo es dann in der Literatur nicht mehr nur um Gott und das gute Leben, das moralisch gute Leben ging, sondern um Gefühle. So gab es ähnliche Fanboy-Experten-Aufschreie, die es jetzt im Gaming dann oft gibt, wenn sich jemand anmaßt, in Anführungszeichen, irgendwas über Computerspiel zu schreiben, was man nur ansatzweise negativ auslegen könnte. Ich glaube, die werden jetzt wahrscheinlich dann mir gleich auf Twitter die Hölle heiß machen, aber ich glaube, man muss die gar nicht so ernst nehmen, weil für die gibt es eigentlich genug.
Das glaube ich auch.
Informationen so. Das Problem ist, dass es für den Wachsenden, für den Heranwachsenden Teil der Spielerschaft und für alle, die neu hinzukommen, die über Games, die plötzlich zugänglich genug sind, sowohl inhaltlich wie auch von der Bedienung, wie auch technisch, plötzlich dieses neue Medium entdecken, als für sich, als ernstzunehmende Kulturgüter entdecken und dort aber keine Orientierung finden. So, und das halte ich für, um quasi auf das Hauptthema zurückzukommen, für die viel größere Herausforderung und für den viel entscheidenderen Faktor, wenn es darum geht, Computerspiele quasi in der öffentlichen Debatte zu verfestigen und dort zu einem quasi festen Bestandteil zu machen, was dann, glaube ich, automatisch auch zu einer gewissen Kanonisierung führt, weil die Menschen dann die Macher kennen, die zu den Spielen gehören, die auch genug differenzieren können, um zu wissen, dass man es beim Red Dead Redemption vielleicht nicht genau wissen kann, wer da jetzt für alles im Detail verantwortlich ist, bei einem Papers, Please oder einem Return of the Opera Dinn, aber schon so wie Literatur ja auch sehr divers ist oder überhaupt gedrucktes sehr divers ist, also Menschen können ein Kreuzworträtsel unterscheiden von einem Hülbeck-Roman, so bei Computerspielen ist das eben manchmal noch nicht so der Fall, dass so Menschen auch Arten von Computerspielen unterscheiden können.
Ja, das geht ja schon bei der Nicht-Akzeptanz von Walking-Simulatoren los, genau.
Ja. Genau, also dann wiederum bei Gamern, also es fehlt, was wie der Gaming-Wissenschaftler Eric Zimmerman hat das mal als Gaming-Literacy bezeichnet. Wir alle können lesen und schreiben, wir alle haben in der Schule auch gelernt, verschiedene Formen von Literatur, von Kunst, Kultur zu unterscheiden. Das ist aber was sich bislang nur so eine, ja, halt so eine Nischenkultur angeeignet hat, dieses Wissen. Und da dann oft, ne, auf Twitter damit auch sehr, sehr elitär umgeht, sehr arschig mit umgeht, und Leuten irgendwie dann Sachen an den Kopf haut. Aber genau dieses Problem löst man, glaube ich, eher, indem man eben dieses Wissen, diese Gaming Literacy vermittelt, ermöglicht. Und da, auch wenn sich viel gebessert hat, bin ich gern bereit, das zu sagen. Ich kenne ja auch genug Leute, die regelmäßig auf Zeit Online, Spiegel Online, SZ Online über Games schreiben, dann eben, wie gesagt, auf dem Digitalressort. Aber es passiert viel mehr, nur es ist halt immer noch nicht, es ist noch immer keine Parität da. Da müssen Computerspiele noch ein bisschen was für tun.
Das mit der These sehe ich natürlich anders, sonst hätte ich es auch nicht so geschrieben. Aber das, was du gesagt hast, ich wollte es eigentlich so ähnlich formulieren. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, also ich glaube, es ist ein sprachliches Problem, dass man immer noch Computerspiele sagt und da fällt ungefähr alles Mögliche drunter. Das ist so ein bisschen, wie man ein Buch sagt, da fällt irgendwie ein neuer Roman drunter, da fällt aber auch das Telefonbuch drunter. Und muss man, also die Bücher, die jetzt im SZ-Feuilleton besprochen werden, das ist ehrlich gesagt auch ein sehr, sehr kleiner Kreis, wenn man sich anschaut, was so alles erscheint. Und ich glaube, man muss auch irgendwann dahin kommen, dass man bei dem, was heute noch Computerspiel genannt wird, da auch ein bisschen differenziert. Also dass natürlich jetzt nicht jede App, die irgendjemand, also irgendein Spieleklon aus dem App Store, ist natürlich was anderes als jetzt das neue Red Dead Redemption. Und dann gibt's auch wieder sowas wie diese Battlefield-Spiele und sowas. Das sehe ich eigentlich auch eher im Sportteil, ehrlich gesagt, als jetzt im Feuilleton zum Beispiel. Mhm. Das muss man eigentlich so ein bisschen ausdifferenzieren. Und ich glaube, da muss man den Computerspielbegriff auch so ein bisschen hinterfragen. Allein schon Spiel ist ja schon so ein bisschen irreführend. Also klar, man spielt das irgendwie, aber es ist ja kein richtiges Spielzeug irgendwie so.
Schwierig wird's halt, und da mahne ich zur Vorsicht, wenn dann so, wenn neue Begriffe entstehen, die quasi so einen Makel überdecken wollen oder die so eine gewisse Nähe zum Altbekannten schaffen, um quasi die Anerkennung zu verbessern. Sowas wie Visual Novel, also dass Comics plötzlich nicht mehr Comics sind, sondern man denkt sich so einen Begriff wie Visual Novel aus, weil das klingt dann nach Roman, der einfach visuell funktioniert. Das ist nämlich, glaube ich, auch eine Sackgasse. Also man könnte jetzt auch bei Computerspielen sich, ne, das würde auch oft
aber versuchen. Ganz ehrlich, ich glaube, den Comics hat es geholfen, dass Visual Novels so genannt werden,
ja,
ganz
ehrlich. Ja, ich glaube, kurzfristig hilft es, langfristig schafft man dann aber auch so ein, wieder so eine seltsame E- und U-Distinktion. Also, ne, weil ein richtig guter Marvel Comic, der sich mit der Situation Afroamerikaner in den USA auseinandersetzt, landet halt dann eben auch nicht in der Visual Novel Kategorie und wird nicht besprochen, sondern nur halt der Magnum Opus von einem kaum bekannten tschechoslowakischen Comiczeichner, so, der auch seinen Platz dann verdient hat, aber eben, also das schafft wieder neue Probleme und man muss halt trotzdem irgendwie diese, also die so eine Differenzierung im Kopf irgendwie auslösen. Zumindest klar machen, dass wenn wir über Computerspiele reden, wir über sehr viele verschiedene Arten von Computerspielen reden.
Da sind wir uns einig.
Und es muss irgendwie selbstverständlich, also dieser simple Gedanke muss einfach irgendwie selbstverständlich werden. Also Leute müssen Computerspiele lesen und nicht nur an Counter-Strike und World of Warcraft denken, sondern auch an andere Dinge.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich meine, das sagt Nikolas im Grunde ja auch so. Ich glaube, du siehst noch ein bisschen mehr, die Branche muss auch sich reifer positionieren und siehst da vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung bei den Spielen und bei den Entwicklern selber, oder?
Das ist definitiv auch ein Punkt, ja. Also ich sehe jetzt auch nicht so die Gefahr bei der These, dass man sagt, man braucht mehr so eine Autorfunktion bei Computerspielen. Also ich weiß nicht, was daran jetzt so eine Gefahr sein sollte oder was überdecken sollte, im Gegenteil.
Na, da ging es jetzt ja um neue Begriffe, nicht um die Autoren.
Ja, also auch die, ja, klar muss man immer vorsichtig sein, sehe ich aber jetzt auch nicht so die akute Gefahr gerade. Was die Entwickler angeht, ja, da finde ich schon, dass die auch so ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen werden müssen, das habe ich ja auch so geschrieben. Da gibt es ja, also angefangen von immer noch, finde ich, ein bisschen übertriebener Gewalt in vielen Spielen, immer noch sexistische Darstellungen von weiblichen Figuren in Spielen. Das ist ja schon alles viel besser geworden und es ist inzwischen auch ein Bewusstsein entstanden dafür. Und viele Entwickler, da muss man sich nur mal auf der Gamescom umschauen oder sowas, die achten wahnsinnig auf Diversität. Mhm. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der jagt irgendwie ein Skandal den nächsten. An dem Tag, als mein Artikel erschienen ist, kam dann irgendwie schon jetzt gegen Blizzard, die ich dann nie im Verdacht gehabt hätte, irgendwie so Rassismusvorwürfe auf. Ich habe jetzt nicht verfolgt, was dabei rausgekommen ist. Das ist leider ein bisschen zu oft, dass solche Sachen da in dieser Branche vorkommen und die dann auch immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden, muss man leider auch sagen. Also in vielen, ich habe letztes Jahr einen Artikel geschrieben über Sexismus in der Spielebranche und habe mich da mit vielen Spielerinnen unterhalten. Und das ist teilweise echt schockierend, was man da hört. Also dass sich teilweise in manchen Spielen die Frauen nicht mehr den Voice-Chat benutzen können und sowas. Und es gibt viele Entwickler, die dazu Stellung nehmen, die dagegen was unternehmen, die sagen, hey Leute, das geht so nicht. Das ist aber alles so ein bisschen halbherzig, muss man auch sagen. Also so richtig hat sich da noch nichts getan. Und das wäre wirklich höchste Zeit.
Ich glaube, dass da gerade die letzten 3, 4, 5 Jahre eine enorme Entwicklung stattgefunden hat. Ich bin da voll bei dir, dass es noch zu wenig ist und dass da die Branche noch viel zu tun hat. Aber es gibt inzwischen ja tatsächlich wirklich auch bei großen Studios Diversity Manager, die wirklich nur dafür angestellt sind, auf solche Dinge zu achten, die dann auch drauf Acht geben und eben auch auf im Human Resource Bereich eben Ansprechpartner haben für Alltagssexismus und so. Natürlich kommt da ständig wieder ein neuer Skandal, wie jetzt bei Riot neulich und so weiter, und auch Vorwürfe. Da sind aber ja auch die alten Branchen ja leider nicht davor gefeilt. Und da ist ja auch insgesamt, finde ich, in unserer Gesellschaft eine starkes Bewusstseinswachstum existent momentan, dass eben solche, gerade Alltagsrassismus und Alltagssexismus nicht mehr in Ordnung ist, so wie es halt in den 80er, 90er Jahren noch irgendwie Usus war. Und ich glaube, dass da die Videospielbranche auch noch viel aufzuholen hat, aber dass sich da schon echt viel getan hat und viel auf dem richtigen Weg sich befindet.
Ja. Und auch dort muss man ja, das Problem besteht ja auch in anderen Branchen. Mhm. Ich stimme denen erstmal komplett zu, irgendwie in der Vergangenheit auch immer wieder dazu Stellung bezogen. Und die Situation ist zwar besser als noch vor Jahren, aber nach wie vor auf verschiedenen Ebenen noch sehr, ja, sehr problematisch. Auch eben, wie Nikolas das sagt, weil eben gerade die großen Studios ihr Gewicht auch nicht einsetzen, um etwas dran zu ändern, um klarer zu kommunizieren, auch klarer Grenzen zu setzen. Ich habe ja jetzt vor kurzem so ein bisschen mich mit Steam auseinandersetzt und Menschen, die sich da mehr oder weniger freimütig als Neonazis outen, und da passiert einfach nichts. Selbst wenn die ja über den Holocaust sich lustig machen und ganz klar verfassungsfeindliche Symbole irgendwie posten.
Aber das hatte mich ein bisschen gewundert, Nikolas, deswegen wollte ich dich da nochmal jetzt zu Wort kommen lassen, dass du das eben gerade auch ins Feld führst, dass diese, wenn diese Autoren bekannter wären, die Macher der Spiele bekannter wären, dass dann dieses Gewalt, Sexismus und Rassismusproblem vielleicht eher thematisiert werden würde. Aber ich habe nur deswegen eben diese Filmbranche jetzt ins Feld geführt, weil du es ja auch so nennst, weil ich das Gefühl hatte, da hat es nicht geholfen. Ganz im Gegenteil, sondern dass gerade da diese Bekanntheit und diese Machtstrukturen das ja sogar eher befürwortet haben befeuert haben, diese Strukturen, die da entstanden sind. Deswegen hatte mich das ein bisschen verwundert. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, weil du das so verknüpft hattest in deinem Artikel.
Das stimmt, wobei man bei der Filmbranche natürlich auch sagen muss, dass da die Fälle, genauso in der Literatur übrigens, wahnsinnig stark geahndet werden. Ja. Also viel
siehe Nobelpreis gerade, Spielen.
Genau, sieht man gerade, Kevin Spacey ist gerade der Prozess. Der hat auch, seitdem da mehrere Fälle bekannt wurden von sexueller Belästigung durch ihn, auch keine Rolle mehr bekommen oder so. Kann man sich auch drüber streiten, ob das vor dem Prozess so sein sollte. Aber da hat es ihn wirklich richtig hart getroffen und alle anderen auch, die da also geoutet worden, muss man sagen, als Leute, die ja wirklich da systematischen sexuelle Belästigung und Missbrauch betrieben haben. Wenn man sich jetzt hier das Beispiel von Riot Games anschaut, da scheint es ja auch wirklich so richtig systematische Belästigung durch Führungskräfte gegeben zu haben. Und was da, glaube ich, nur passiert ist, dass einer mal 2 Monate beurlaubt wurde. Und das war's dann so. Und da werden schon noch mal andere Maßstäbe irgendwie angelegt. Auch, glaube ich, weil eben diese Skandale nicht so richtig rauskommen. Und das muss sich ein bisschen ändern. Und was jetzt noch ein anderer Punkt ist, der mir da auch wichtig ist, der jetzt auch im Zuge von dieser Twitter-Diskussion letzte Woche rausgekommen ist. Also wenn die Spiele oder wenn die Spielebranche dann mehr in den Mainstream-Medien auftaucht, dann tauchen natürlich auch diese Themen da auf. Und das scheint manche Leute sehr zu stören. Aber also da müssen dann halt auch dieselben Maßstäbe gelten, die halt an die Film- und an die Literatur- und an die Theaterbranche gestellt werden. Und die sind ziemlich hoch in Deutschland und auch international, ehrlich gesagt. Und die gelten dann halt leider auch für die Spiele. Und dann kommen leider halt jetzt diese ganzen, oder nicht leider, zum Glück, diese Sachen jetzt auch nochmal ans Licht. Das ist so ein bisschen unangenehmer Nebeneffekt, der halt auf die Spiele auch so ein kleines bisschen abfärbt. Aber mit dem muss man halt souverän umgehen. Das ist dann eben ein Begleiteffekt von diesem Erfolg der Spiele.
Ja. Leave politics out of my game, sage ich dann nur, genau. Das liest man dann ja immer schnell. Ja, das verstehe ich genau, was du meinst, dass diese Angst der Leute, die quasi da ihr Hobby in Gefahr sehen, halte ich für völlig unbegründet, weil ich sehe das eigentlich total positiv, wenn dann solche Themen auch thematisiert werden, weil das führt doch im Endeffekt dann doch nur zu einem besseren Klima in den Studios, zu einem besseren Endprodukt im Endeffekt, ist zumindest meine Hoffnung, ja, dass diverse Teams auch bessere Spiele machen, aber das ist ja gut, da reden wir, glaube ich, gegen Wände.
Ja, das sind uns, glaube ich, auch. Und es wurde ja wiederum auch ausführlich darüber berichtet, gerade über die Probleme, die Sexismusprobleme bei Riot Games Kotaku hat ja ein sehr langes Feature dazu gemacht, wo auch die betroffenen Mitarbeiterinnen, hat es aufgedeckt, hat die betroffenen Mitarbeiterinnen zu Wort kommen lassen. Das Problem ist dann eben auch, dass diese Ermittlungsarbeit, Informationsarbeit dort dann eben auch hängen bleibt. Also wie gesagt, ich bin jetzt immer derjenige, der immer wieder wiederholt, dass eben diese Themen ja auch, wenn sie da sind, eben auch aufgegriffen werden müssen. Und dass ein Problem natürlich ist, dass die Game-Entwickler, Studios, die Führungskräfte sich nicht wirklich Konsequenzen ziehen, sich nicht wirklich dazu verhalten oder selten mehr, als sie unbedingt müssen zu diesen Themen und Problemen. Eben weil der öffentliche Druck auch nicht groß genug wird, weil eben auch die Berichterstattung hängen bleibt auf dieser Gaming-Journalismus-Ebene und eben nicht darüber hinauskommt.
Ja, also das muss sich definitiv ändern, das sehe ich auch so.
Also hätten jetzt auch noch öffentliche Organe drüber berichtet, die hätten ja mehr oder weniger den Kotaku-Bericht paraphrasieren müssen und dann wäre das ja schon gut gewesen.
So. Also wir bleiben so ein bisschen mit diesem Henne-Ei-Problem, Nikolas, oder?
Ja, aber ich glaube, wir meinen ja eigentlich dasselbe.
Ja, vielleicht machen wir aus dem Henne-Ei-Problem, ich glaube auch, wir müssen aus dem Henne-Ei-Problem eins machen, wo es darum gehen muss, dass quasi beide Seiten sich fortfahren, aneinander anzunähern. Mhm. So. Und dass das noch ein Prozess ist, der nicht abgeschlossen ist, einerseits völlig normal, weil er noch nicht so alt ist. Und andererseits müssen halt alle Beteiligten irgendwie da, wo sie können, auch dran mitarbeiten, dass das besser wird. So. Und da sind die Spielentwickler ganz klar in der Verantwortung zu übernehmen für ihre Kulturprodukte, für ihr Verhalten auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und ich sehe halt nur das umgekehrt eben auch so die Organe des öffentlichen Diskurses eben dort auch mehr ihren Blick dann auch hinschweifen lassen müssen und eben dort auch ein bisschen selbst Licht irgendwie reinscheinen müssen und darüber berichten müssen und ihr Publikum, was vielleicht noch nicht so viel Ahnung davon hat, einfach die Möglichkeit geben, an diesen Diskursen auch teilzunehmen.
Nee, das stimmt total. Stimme ich auch total zu. Der einen Punkt vielleicht noch, der auch nicht unwesentlich ist, ist, glaube ich, das Schreiben über Computerspiele. Ich glaube, dass sich da gerade auch erst noch was entwickelt. Also es gibt ja eigentlich im Moment so zwei Schulen, könnte man sagen. Also so dieses von Gamern für Gamer, was ganz lange so die Fachmagazine waren, was auch die WASD immer noch macht, finde ich. Und dann gibt es das, was so das sozusagen das andere Schreiben über Computerspiele, wo man so das Gefühl hat, man muss immer erst nochmal erklären, wie der Computer angeht. Und wirklich jedes Detail, ja. Und das Problem ist, also man bräuchte eigentlich was dazwischen. Das ist aber irgendwie, wurde da noch keine so richtige Form gefunden. Es gibt ja, also die Literaturkritik, die Theaterkritik und so sind ja auch so Formen, die seit also 100 Jahren inzwischen in der Theater, viel länger, also in der Filmkritik seit 100 Jahren und die anderen viel länger etabliert sind und sich da auch entwickelt haben. Und beim Schreiben über Computerspiele, da gibt's, habe ich gerade das Gefühl, immer noch diese zwei Extreme. Da wurde irgendwie da noch nichts dazwischen gefunden oder man kann es noch nicht so richtig entwickeln. Das kommt wahrscheinlich erst. Das ist aber auch ein Problem, ehrlich gesagt. Da müssen wir eigentlich auch, da muss man einfach dran arbeiten. Da bleibt nichts anderes übrig.
Ja, ich sehe auch, dass sich das noch entwickelt. Ich glaube, ne, das WASD-Magazin, das Gain-Magazin, das sind schon viele Online-Gaming-Magazine gehen schon genau in so eine Richtung. Ich sehe dann auch oft noch das Problem, dass zu sehr davon ausgegangen wird, dass das Publikum genau versteht, worüber man schreibt. Also man muss da tatsächlich, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen. Andererseits muss man seinem Publikum auch, glaube ich, ein bisschen was zumuten. Also würde man jetzt den oder die typische Gamerin irgendwie vor eine Theaterrezension setzen, würde es da wahrscheinlich auch Verständnisprobleme geben und bestimmter Slang, der sich herausgebildet hat.
Vermutlich, ja.
Aber es ist ja auch Quatsch. Also ich meine, es gibt ja auch nicht den Theaterbesucher. Ja. Es gibt Leute, die haben seit 50 Jahren Theaterabo und es gibt 20-Jährige, die zum ersten Mal ins Theater gehen, die wissen dann auch nicht unbedingt, wer oder welche Bezugnahme, welche Anspielungen da stattfinden und welche Interpretation des Nibelungen das jetzt ist. Also das finde ich, hat jedes Kulturprodukt, sage ich jetzt mal, dieses Problem, wie viel erklärst du, wie viel kannst du voraussetzen, und das hängt ja auch immer davon ab, für welches Medium du schreibst, das ist doch ganz klar.
Ich glaube, für viele ist bei Spielen gerade die Hürde nochmal deutlich höher, als man das vielleicht so wahrnimmt, wenn man auch damit aufgewachsen ist. Das kam bei uns auch in der Konferenz so ein bisschen raus. Da gibt es auch bei den Älteren gar nicht Vorurteile eigentlich, aber viele sagen dann so, also ich weiß vielleicht, wie das Ding angeht und dann. Also das kann man vielleicht, wenn man, wie gesagt, also mit Nintendo aufgewachsen ist und so, dann kann man das vielleicht nicht so gut nachvollziehen. Aber ich glaube auch, dass da der Zugang zu Computerspielen für viele immer noch ein bisschen schwieriger ist, als man das so vielleicht vermuten würde. Auch weil natürlich viele von den Spielerszenen inzwischen so eine richtige Subkultur geworden sind, teilweise auch sehr hermetisch sind. Also wenn du jetzt anfangen willst, irgendwie Battlefield zu spielen, dann musst du dich ja erstmal wochenlang einarbeiten. Also genauso der Slang in vielen anderen Online-Spielen. Und bis man da auch spielerisch auf ein Niveau kommt, dass man mithalten kann und so. Das sind jetzt Extrembeispiele von Multiplayer, aber auch die ganze Szene hat natürlich auch so eine ganz eigene Kultur, muss man wirklich sagen, entwickelt. Und da muss man sich richtig reinarbeiten. Und da hilft auch nur die Vermittlung. Also da sind dann die Medien alle gefragt, meiner Meinung nach.
Denkst du auch, dass es ein Generationswechselthema jetzt ist, Nikolas? Also ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in den nächsten 20 Jahren neue Redakteure, neue Redakteurinnen dann auch in den Medien, egal ob es jetzt TV, Radio, Online, Print, was auch immer ist, ob es bis Print noch gibt, ist eine andere Frage. Ja. Aber dieser Wechsel dann ja auch stattgefunden hat, dass halt die jetzt 60, 70-Jährigen, die halt nicht mit Videospielen aufgewachsen sind, die Generation, dass die dann eben halt abtreten und eine neue Generation kommt, die so wie wir jetzt eben nicht nur hobbymäßig für dieses Medium interessiert haben. Aber wir sind alle auch mit TV und Kino aufgewachsen. Ja, das gab es einfach schon immer, seit wir auf der Welt sind. Und dass die Generation jetzt nach uns, die dann halt Redakteure und Redakteurinnen werden, für die ist ja Videospiel und Computerspiel und Spielen an sich ja dann auch ein Thema, was halt schon immer da war, und Touchdisplays und so weiter und so fort. Also ist das dann auch so ein Wechsel, der dann automatisch stattfindet, der das Problem auch so ein bisschen von sich auslöst, meinst du?
Höchstens teilweise, würde ich sagen. Also was definitiv verschwinden wird, sind die Vorurteile, weil die sind bei den Jüngeren einfach praktisch nicht vorhanden. Also das gibt's ja, das wisst ihr ja selber. Also bei so 20-Jährigen, da gibt's ja kaum jemanden, der sagt, Computerspiele finde ich bescheuert oder so, weil selbst die Leute, die nicht selber spielen, die haben dann Freunde oder Geschwister, die spielen, und die wissen das wieder, also die kennen das irgendwie. Das ist nicht mehr so vorurteilsbelastet. Ansonsten glaube ich, dass es mit dem Alter nicht so viel zu tun hat. Also bei uns in der Redaktion, wir haben 60-Jährige, die Computer spielen. Und dann gibt es aber auch Jüngere, die sagen, es interessiert mich nicht. Also das hat mit dem Alter, glaube ich, nicht so viel zu tun.
Ich meinte jetzt gar nicht aufs Alter bezogen vom Interesse her, sondern von jungen Jahren halt eben auch schon mitbekommen, dieses Medium, und dann diese Angst davor zu verlieren. Also immer bei so, also Medienwechseln, bei so neuen Medien ist ja immer so diese Angst davor, sich überhaupt noch damit beschäftigen zu wollen. Das ist jetzt ja gar nicht aufs Interesse, sondern auf dieses Aufwachsen damit bezogen.
Ja, also das ist, glaube ich, aber gar nicht so computerspielexklusiv. Das ist, glaube ich, einfach ein souveränerer Umgang mit digitalen Medien in allen Bereichen. Also es drängt ja auch gerade die Digitalisierung, wie man so sagt, einfach in alle Lebensbereiche. Und da ist natürlich klar, also gut, ich glaube, wir sind so in einem Alter, wo wir, glaube ich, so gerade so noch damit wirklich sagen, aufgewachsen sind. Bei Jüngeren ist es natürlich noch viel intensiver, wenn die dann schon als irgendwie, keine Ahnung, 8-Jährige mal ein iPhone in der Hand hatten und sowas. Das ist natürlich noch was anderes. Aber da wird sich definitiv nicht nur bei den Vorurteilen, sondern einfach auch im Umgang mit dem Digitalen sehr viel tun in den nächsten Jahren. Das glaube ich schon.
Und dadurch auch die Berichterstattung ist eben meine Schlussfolgerung.
Es wird halt selbstverständlicher auch einfach, das ist ja klar. Also vermute ich jetzt mal.
Ich glaube, langfristig hat die Kulturgeschichte immer gezeigt, lösen sich solche Probleme dann mehr oder weniger von selbst. Schön wäre halt, wenn man dort nicht, also wenn wir alle da irgendwie sehenden Auges diesmal vielleicht reinstolpern.
Da hilft ja dann auch die Diskussion und der Austausch miteinander. Genau. Das war mein Ziel heute. Ich finde es toll, dass ihr beide hier mitgemacht habt, euch dieser Diskussion auch gestellt habt. Vielen lieben Dank für eure Mitwirkung, auch an dich, Nikolas, dass du dich der Kritik auch gestellt hast, nicht nur auf Twitter, sondern hier auch im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich fand ja auch gut, dass dieser Artikel irgendwie scheinbar eine Diskussion angestoßen hat, also irgendwie wohl einen Nerv getroffen hat, auch wenn es vielleicht nicht für jeden Einzelnen angenehm war, aber scheint was gebracht zu haben.
Haben dich denn die Reaktionen überrascht? Also es war ja recht viel Reaktion dann auf Twitter, das ist ja vorhin schon angedeutet, dass da sehr, sehr, sehr viel kam. Hast du dich missverstanden gefühlt? Hast du dich überrannt gefühlt von den Reaktionen, oder war das irgendwie zu erwarten?
Nee, ich habe mit Gegenwind gerechnet, auch weil ich ja schon öfter über Spiele geschrieben hatte, und obwohl ich auch über kontroverse Sachen schon geschrieben hatte, gab es das in der Form noch nicht. Ich habe aber mit dem Widerstand schon gerechnet, weil ich einfach Ich weiß, dass da Teile der auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken aktiven Gamer-Szene wahnsinnig aggressiv sind. Also das war mir klar, dass da was kommen wird. Der Umfang war dann doch ziemlich viel, war aber jetzt auch nicht so wild. Also ich habe mir, man kann es ja mit Twitter nachlesen, die Tweets, die irgendwie was Substanzielles zu sagen haben, habe ich ja beantwortet. Hm. Ist natürlich auch gut, bei der SZ, da hat man natürlich auch, wir haben ja ein Social-Media-Team auch, die einen dann notfalls unterstützen würden. War jetzt in dem Fall nicht nötig, aber das ist irgendwie, ich fand das jetzt nicht so das Problem, da mit den Leuten zu diskutieren eigentlich. Also das lief ja auch, obwohl man gemerkt hat, dass manche sich nicht so richtig mit dem Text auseinandergesetzt haben, im Großen und Ganzen noch halbwegs sachlich ab.
Ja, das ist ein typisches Twitter-Problem, dass dann oft die Antwort kommt, bevor der Text gelesen wurde. Das hatte ich bei dir nicht das Gefühl, Christian. Vielen Dank auch, dass du hier mitgemacht hast und für deine ausführlichen Antworten.
Sehr gern. Und um das auch nochmal zu bestärken, auch wenn ich dem Text jetzt inhaltlich nicht zustimme in vielen Punkten, finde ich es natürlich super, dass es so einen Text gibt. Ja. Und ich jammere eigentlich schon seit Jahren rum, dass es viel zu selten Texte gibt, auf die ich mich auf so einem Niveau aufregen kann. Von daher vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich finde, man hat heute hier auch rausgehört, dass wir eigentlich schon im Kern ähnliche Ideen und Wünsche auch haben, nur die Herleitung vielleicht ein bisschen eine andere ist. Aber genau das ist ja auch der Spaß an einer Diskussion und an einer kontroversen Auseinandersetzung. Vielen Dank.
Sehr gerne. Gerne.
Dann hören wir uns morgen wieder, wenn ihr wollt, hier bei Insert Moin. Bis morgen. Tschüss.